Menschenliebe wurde von den Griechen, von den Römern auch schon intensiv gelebt.
Das Rote Kreuz ist bekannt für die körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit. Wir sehen uns im Auftrag für die finanzielle Gesundheit.
Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, mein Geld nachhaltig anzulegen?
Je mehr nachhaltige Eigentümer ein Unternehmen hat, desto nachhaltiger wird dieses Unternehmen auch agieren.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Isabella Richter, das bin ich und ich freue mich wie immer sehr, dass Sie zuhören und ich darf Sie zu dieser neuen tollen Folge dieses Podcasts begrüßen. Ja, unser Thema heute ist natürlich wieder etwas, das uns alle betrifft und uns ja so als einzelnes Individuum weiterbringt, aber auch uns als Gesellschaft, also als Menschen, die wir ja gemeinsam diese unser aller Zukunft gestalten. Meine Damen und Herren, es geht heute um Philanthropie und nachhaltiges Investieren. Sehr, sehr spannendes Thema und dazu darf ich meine heutigen Gäste begrüßen. Auf der einen Seite Walter Hartag, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Head of Responsible Investments bei der Erste Asset Management GmbH.
Das ist richtig, ja.
Und ich begrüße sehr, sehr herzlich den Michael Obrisnik. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Freue mich sehr. Du bist Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Wir sprechen gleich über eure Zusammenarbeit, aber ich habe jetzt mal Philanthropie so gedroppt, sagt man ja ganz gerne. Wir wissen natürlich schon alle, was das ist, aber vielleicht, dass du es uns noch ein bisschen definierst, lieber Michael.
Das ist ein großer Begriff, ein Begriff, den es ja schon Jahrtausende gibt, Grundzüge der Philanthropie, wenn man so will, Menschen, Liebe. Unsere Stiftung heißt übrigens aus Liebe zu Menschen, ist mir heute aufgefallen. Menschenliebe kommt aus der Antike, Philanthropie kommt aus der Antike und wurde in der Antike von den Griechen, von den Römern auch schon intensiv gelebt. Das hat schlicht und einfach dazugehört, dass wohlhabende, besser gestellte Bürger für andere was getan haben, nämlich jene, die nicht ihrer sozialen Schicht angehört haben und die Hilfe benötigt haben. Und das war damals gang und gäbe und war fast eine Selbstverständlichkeit und hat auch dazu geführt, dass jene Philanthropen auch in der Gesellschaft hoch anerkannt waren.
Sehr interessant. Also hat das schon so eine lange Geschichte und hatte schon damals so einen hohen Stellenwert. Also die Selbstverständlichkeit, ob die immer noch so mit Philanthropie in Verbindung gebracht wird, darüber reden wir vielleicht später noch. Also erst, Walter, was ist für dich Philanthropie? Das kann ja jeder so ein bisschen für sich selbst definieren auch.
Es ist ein sehr großer Begriff. Und dieser historische Hintergrund war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Aber für mich ist das etwas, wo jemand einspringt privat und eine Lücke schließt, die der Staat nicht schließen kann oder nicht schließen will. Und das bringt uns dann auch später zu dem konkreten Projekt, wo es uns freut, auf eine externe Expertise zu vertrauen, diese Lücke zu schließen, weil wir das aus der EM heraus, wir sind nicht philanthropisch tätig, wir haben einen Auftrag in unseren Fonds, einen Gewinn zu erzielen, das bestmögliche Veranlagungsergebnis zu erzielen, kann aber aus der EM heraus, aus der ersten Asset Management heraus, diese Kooperation mit dem Roten Kreuz eingehen und sind auch sehr stolz drauf, dass wir so einen Experten als Partner gefunden haben.
Also eine wirklich großartige Zusammenarbeit vorweg. Wie kann denn eigentlich vielleicht auch jeder von uns selber so philanthropisch sein? Geht das auch? Also ich finde, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe von diesem Podcast, dass man diese Menschenliebe jetzt einmal auch in den Vordergrund stellt und vielleicht auch ein bisschen in den Alltag integriert.
Ich glaube, es tut ja fast jeder.
Oft ist es einem gar nicht so bewusst.
In seiner Familie, in seinem Umfeld, in seinem Freundschaftskreis steckt der an sich im Menschen drinnen. Das ist überhaupt keine Diskussion. Und aus einer Organisation kommend, wo 75.000 Freiwillige tagtäglich ihren Dienst am Menschen machen, ist das ja sowas wie eine Selbstverständlichkeit. Wir denken das aber ein bisschen weiter und ein bisschen größer, weil das ist ja sozusagen die Nächstenliebe, wenn man so will, die man ohnehin ständig an den Tag legt. Es geht aber auch darum, oder uns geht es auch darum, dass Menschen, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, manchmal aufgrund anderer Gründe, in der glücklichen Lage sind, sehr viel oder mehr Geld und Vermögen zu besitzen als andere, einen Teil dieses Vermögens an die Gesellschaft zurückgeben. Und ich glaube, das, an dem arbeiten wir, an dem arbeiten viele. Und das ist auch etwas, wo ich meine, es wäre schön, wenn auch das bei uns eine Selbstverständlichkeit wäre.
Du hast jetzt auch schon die Aus Liebe zum Menschenstiftung heute angesprochen, eben eine philanthropische Initiative des Roten Kreuzes. Vielleicht erzähl uns noch ein bisschen was. Was ist das genau für eine Stiftung und was ist das Ziel des Ganzen? Ja,
der Hintergedanke war, unser Portfolio sozusagen auch noch zu erweitern um diese Stiftung, um Menschen, die, wir haben ja Tausende, Zigtausende, Hunderttausende Spenderinnen und Spender. Das Rote Kreuz lebt an sich von Kleinspenderinnen und Kleinspendern. Und wir wollten dieses Portfolio ein bisschen aufmachen, um genau dieser Zielgruppe, von der ich vorher gesprochen habe, eine Möglichkeit zu geben, anders und vielleicht auch in größeren Dimensionen zu helfen. Das war einmal die Ursprungsidee. Und dann ist natürlich dazu gekommen, dass wir uns überlegt haben, was packen wir da hinein, wofür wollen wir diese Initiative setzen? Und da sind uns zwei ganz, ganz wesentliche Themen dann gekommen, die eigentlich nicht mit uns verbunden werden. Es ist das Rote Kreuz in Österreich dermaßen vielfältig, aber vieles davon ist überhaupt nicht bekannt. Und eines der Initiativen sind diese Lernangebote, die wir als Rotes Kreuz österreichweit in der Zwischenzeit haben, wo wir tausende Jugendliche unterstützen, um einen besseren Start ins Leben zu bekommen. Und der zweite wesentliche Aspekt ist dieses Thema Demenz, das uns heute schon mit 130.000 direkt Betroffenen, die Zahlen in 2050 werden eine Viertelmillion betragen. Sie können sich vorstellen, es betrifft ja nicht nur die, die erkrankt sind, sondern selbstverständlich auch alle Angehörigen. Und das ist ein Riesenthema. Auch dem wollten wir uns mit dieser Stiftungsgründung näher befassen.
Ja, du hast das gerade gesagt, also da bringt man das Rote Kreuz dann oft gar nicht so in Verbindung mit Bildung und schon gar nicht mit Demenzhilfe. Und ich komme im Zuge der Recherche, also ich bin jedes Mal beeindruckt und denke mir, es ist wirklich unglaublich, wie breit ihr da einfach auch aufgestellt seid und wie viel ihr da tatsächlich abdeckt. Wirklich, gratuliere, ich find das jedes Mal wieder ganz toll. Welche Initiativen jetzt denn ganz konkret vom Roten Kreuz lassen sich denn durch die Stiftung tatsächlich umsetzen?
Also wir haben jetzt versucht, alle unsere Lern- und Bildungsangebote in dieser Stiftung zu bündeln. Wir betreiben in Österreich in der Zwischenzeit 12 Lernhäuser, wo Kinder am Nachmittag, also abseits des Unterrichtes, professionelle Lernbetreuung bekommen, mit unglaublichen Erfolgen. Es ist einfach immer wunderschön zu sehen, wie wir es schaffen, Kinder, die sonst keine Chance hätten, im wahrsten Sinne des Wortes keine Chance hätten, eine Brücke bieten, um ihren Schritt ins Leben setzen zu können und letztendlich auch hier einen guten Platz in der Gesellschaft zu haben. Und das sehen wir uns als Auftrag. Und dann haben wir an knapp 166 weiteren Stellen in Österreich Lernangebote, wo wir Nachmittagsbetreuung für Kinder anbieten, mit Kindern lernen, abseits von Lesepaten und Patinnen. Also es tausende Schülerinnen und Schüler in Österreich finden Platz in diesen Bildungsangeboten.
Da muss ich gleich einen Teaser vom Stapel lassen. Im letzten Podcast hatten wir nämlich die Leiterin vom Lernhaus Wien da. Mhm. Und die hat mir, also können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch sehr gerne reinhören. Und die hat mir erzählt von einer Erfolgsgeschichte, die mich so beeindruckt hat. Da ist ein Kind, das im Lernhaus ist, tatsächlich von einem nicht beurteilt, konnte das nach einem Jahr ins Gymnasium aufsteigen. Ja. Und ich meine, das sind echt die Geschichten, ne? Die hätte das nie geschafft, ohne diese großartige Unterstützung, die dort geleistet wird. Und auch die erste AM ist ja stark in den Lernhäusern verbandelt, um es mal so zu sagen. Ihr unterstützt diese Lernhäuser. Warum genau die Lernhäuser? Was steckt da dahinter?
Wir haben es schon teilweise gehört heute. Also die Bildung hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf den späteren Lebensweg eines jeden Menschen. Und es betrifft nicht nur die Jobchancen, die man dann hat oder nicht hat, sondern auch das eigene Selbstwertgefühl. Wenn man in der Klasse zu den Schlechtesten gehört, nicht die Chance hat, weil man familiär einfach nicht die Möglichkeiten hat, ein Lernzimmer zu haben, einen ruhigen Raum zu haben, wo man lernt, die Eltern nicht die Zeit haben, weil sie beruflich beschäftigt sind, aber eigentlich dasselbe Potenzial hat wie seine Mitschüler und das aber nicht greifen kann, ist das auch emotional eigentlich sehr bedauerlich. Und zusätzlich auch finanziell volkswirtschaftlich. Also wenn man diesen Kindern ermöglicht, eine Ausbildung abzuschließen, können sie später in die Berufslaufbahn einsteigen, womöglich ein Unternehmen gründen und auch in das Steuersystem einwirken. Und umgekehrt, dass teilweise Kinder in Österreich nicht die Chance hätten, da mitzukommen, dann wird das auch steuerlich im Steuersystem dann auch fehlen. Ja.
Natürlich, ja. Vielleicht, Walter, dass du uns noch kurz erklärst, die erste Asset Management GmbH ist eine Tochter der Erste Group.
Richtig, ja.
Wofür ist sie denn jetzt wirklich konkret verantwortlich und wie schauen eure Angebote aus? Stimmt das, Angebote? Ist das das richtige Wort?
Angebote ist ja. Absolut okay, richtig, ja. Wir haben Vorangebote, um genau zu sein. Also wir sind der Vermögensverwalter unter dem Dach der Erste Group, wie du richtig gesagt hast, und bieten Fondsmanagementlösungen an. Kundinnen und Kunden können entweder direkt über unsere Homepage unsere Produkte zeichnen, unsere Fonds zeichnen oder in den diversen Erste Bank Filialen und Sparkassen. Und wir bieten ein sehr breites Spektrum an. Das geht von reinen Aktienfonds zu reinen Anleihenfonds, gemischte Fonds, Immobilienfonds. Und der große Mantel, der über alle unsere Produkte gespannt wird, ist die Nachhaltigkeit. Das ist bei uns, für jedes Produkt gibt es bestimmte Mindestkriterien, die wir anbieten, wo wir sagen, das muss jedenfalls erfüllt werden. Und dann nach Nachhaltigkeitspräferenz unserer Kundinnen kann man dann auch darüber hinausgehen und auch spezifisch in Themen investieren, in Nachhaltigkeitsthemen. Das sind dann diese Impact-Fonds. Mhm. Wir haben das Thema recht früh begonnen, im Jahr 2001, mit einem Umweltfonds. Und dann ist dieses Thema von einer Fondsidee sukzessiv in eine Unternehmensstrategie gewachsen. Wir haben uns da auch externer Partner bedient. Im Umweltbereich ist das der WWF Österreich, im sozialen Bereich ist es das Rote Kreuz. Und es freut uns sehr, dass man das über diesen Podcast auch der breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen können.
Mhm, also jetzt haben wir erste Asset Management, wir haben Rotes Kreuz. Was ist so gemeinsam euer erklärtes Ziel? Gibt es sowas?
Ja, das eine ist, dieses Thema bekannt zu machen, dass es auch über diese Art eine Möglichkeit gibt, soziale Projekte zu unterstützen. Ich glaube, das ist schon auch aus Sicht einer Non-Profit-Organisation, einer Hilfsorganisation, ein sehr hehres Ziel. Und für uns selbstverständlich geht es schlicht und einfach darum, dadurch auch Mittel zu generieren, um entsprechend diese Angebote, von denen ich vorher gesprochen habe, auch noch weiter anbieten zu können, skalieren zu können, größer machen zu können. Und das ist eigentlich ein gemeinsames Ziel. Aber erlauben mir nur einen Satz dazu. Mhm. Es verbindet uns ja mit der Erste Group schon seit vielen, vielen Jahren eine sehr intensive Partnerschaft, die von Katastrophensituationen Unterstützung und ich denke auch an Corona, wo es eine extrem gute Zusammenarbeit gibt. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis. Also es war dann irgendwie klar, dass man versucht, auch dort diesen Bereich ein bisschen anzuschauen und ob es da irgendwelche Verbindungen, irgendwelche Möglichkeiten gibt, da was draufzusetzen. Und ich glaube, dass dieser Versuch wird uns hoffentlich dann auch gelingen.
Mhm. Gut, also Fonds, Nachhaltigkeit, okay, Unternehmen, wie wird das überprüft? Also immer wieder heften sich Unternehmen ihre tollen Nachhaltigkeitsziele und so weiter an die Fahnen, aber oftmals, wenn man dann näher hinschaut, ist da nicht ganz so viel dahinter. Wie prüft ihr das? Also, dass ich als Investor, als Investorin auch wirklich sicher gehen kann, dass ich auch wirklich nachhaltig investiere.
Ja, also nachhaltiges Investieren hat mehrere Wirkungsebenen. Eine Wirkungsebene ist, wie du ansprichst, das Portfolio. Mhm. Für welche Unternehmen stelle ich mein Kapital zur Verfügung? Welche Aktien werden in diesem Fonds, Unternehmensbeteiligungen in diesem Fonds gekauft? Welche Anleihen werden gekauft? Und nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? Das ist ein Wirkungsbereich. Es gibt im österreichischen Markt Siegel, die das extern auditieren, wie das österreichische Umweltzeichen. Das ist eines der ältesten Siegel in der Fondsbranche, die sehr strenge Kriterien festlegt, was jedenfalls einzuhalten ist. Und zusätzlich, das ist das sogenannte Best-in-Class-System, müssen Unternehmen zu den Besten ihrer Branche gehören. Mhm. Und durch die Kapitalbereitstellung ist die die Möglichkeit, Unternehmen zum nachhaltigeren Wirtschaften zu bewegen, weil die Finanzierungskosten sinken. Zusätzlich gibt es noch eine andere Ebene, die mindestens genauso wichtig ist, das ist der Unternehmensdialog. Und hier treten wir als Fondsgesellschaft gesamthaft für alle unsere Fonds auf und treten in Dialog mit österreichischen Unternehmen, mit internationalen Unternehmen und sprechen direkt an, wo wir Missstände sehen, wo wir Verbesserungen erzielen möchten und üben auch unsere Stimmrechte aus. Also wenn man eine Aktie als Investorin kauft, bekommt man ein Stimmrecht dafür, kann zur Hauptversammlung gehen, sein Rederecht nutzen, Fragen an den Vorstand stellen und auch mit abstimmen, wie die Mittel verwendet werden, wie die Strategie ist.
Ah, da geht ja sozialer Impact dann eigentlich weiter, ne?
Genau, der geht weitaus weiter und wir als Fondsgesellschaft bündeln diese Stimmrechte für unsere Kundinnen und Kunden, die wir über die Fonds halten, und haben dadurch auch einen höheren Hebel und auch mehr Verantwortung. Diese Verantwortung nehmen wir wahr. Wir reporten sehr transparent darüber, wie wir abstimmen jährlich. Es gibt einen Engagement-Report, da sieht man, mit welchen Unternehmen man in Kontakt ist. Und deshalb ist auch sehr wichtig, nicht nur auf das Portfolio zu schauen, sondern gesamthaft, was die Fondsgesellschaft macht. Vielleicht als kleines Beispiel, wir sind mit der OMV seit 2016 im Austausch, was die Dekarbonisierung betrifft, und sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit der OMV einen Ausstiegsplan bis 2050 zu beschließen und dies auch in der Managementvergütung hinterlegt ist. Also es ist ein langer Prozess, also ein Kontakt auf Augenhöhe, aber durch die Jahre sehen wir, dass wir auch tatsächlich was erreichen können als Investor.
Ihr habt eben Mitbestimmungsrechte. Gibt es da vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendeinen Meilenstein oder so? Oder irgendeine Erfolgsgeschichte, wo ihr sagt, ihr habt da, keine Ahnung, ein Stimmrecht vielleicht oder dagegen gestimmt und dann ist Folgendes passiert?
Die Stimmrechtsausübung und der Gegenstimme ist so der letzte Schritt praktisch. Und man kann bei einer Hauptversammlung gegen die Entlastung des Vorstands stimmen, wenn das Geschäftswer oder die Geschäftspraktiken nicht dem entsprechen, was man sich als Investor, wir als nachhaltiger Investor uns vorstellen würden. Es gibt Erfolgsgeschichten bei der OMV, konkret wäre es eben der Dekarbonisierungspfad. Das heißt nicht weniger, als dass die OMV bis 2050 das Ölgeschäft schließt. Das ist ein sehr großer Schritt, ein sehr großes Commitment, das macht uns sehr stolz. Wir hatten auch Gespräche mit der Lenzing beispielsweise, die war während Corona in den Medien aufgrund eines Joint Ventures, wo es Malversationen gab. Wir haben dann Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen. Es war ein sehr verständnisvoller Umgang. Es wurden die Missstände behoben in sehr kurzer Zeit. Und das hat uns auch sehr gefreut. Und dadurch wird das Unternehmen dann auch wieder investierbar. Also das ist das, womit wir gegenseitig dann agieren können. Wenn bestimmte Missstände behoben sind, wird man dann wieder investierbar.
Okay. Ja, sprechen wir weiter über nachhaltiges Investieren. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich als Anleger, als Anlegerin, mein Geld nachhaltig anzulegen? Außer ein gutes Gefühl vielleicht, oder? Aber das ist ja natürlich ein wesentlicher Punkt.
Ja, es sollte natürlich ein begründet gutes Gefühl sein.
Ja, klar.
Und das versuchen wir konkret durch unsere Engagement-Initiativen zu erreichen. Wir haben als großes Thema heuer die Biodiversität hinzugenommen zu unseren anderen bereits bestehenden Themen. Wir sind hier in engen Austausch mit der Bayer AG in Deutschland, die seit der Übernahme von Monsanto in diesem Bereich leider sehr viel negativen Impact auch erreichen kann. Und versuchen sukzessive durch Offenlegung ein Verständnis zu schaffen. Also wir greifen nicht in die Unternehmensstrategien ein, sondern versuchen durch Offenlegung überhaupt die Risiken bewusst zu machen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, wir haben Impact-Fonds, sogenannte Impact-Fonds im Angebot, die themenspezifisch investieren. Und das ist im Umweltbereich weitaus leicht darüber zu bringen, weil das direkt im Produkt verhaftet ist. Im sozialen Bereich, wir sind sehr datengetrieben in der Fondsbranche, braucht man sehr viel qualitative Analyse. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, die Produkte, die ich anbiete, also wir haben als Schwerpunkt auch Gesundheit und ein Unternehmen identifiziert, das in den Schwellenländern vergünstigt Medikamente anbietet und aus unserer Sicht damit auch einen sozialen Impact erzielt und deshalb in unserem Impact-Fonds Erste Fernwest investiert ist.
Mhm. Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, Gesundheit. Gerne. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Bildung. Mhm. Und das passt perfekt auch zur Kooperation mit dem Roten Kreuz. Und hier versuchen wir auch, jene Unternehmer zu identifizieren, die die Bildung leicht zugänglich machen. Über Apps, die niedrige Eintrittsbarrieren haben, dass man Sprachen lernen kann. Und das ist ein wesentlicher Faktor in diesem Fonds. Vielleicht noch allgemein zur Kooperation. Das Rote Kreuz ist bekannt für die Gesundheit. Gesundheit, körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit. Wir sehen uns im Auftrag für die finanzielle Gesundheit. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, hört man selten, dass es eine finanzielle Gesundheit gibt.
Naja, aber das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt.
Das ist ein wesentlicher Punkt, der auch im Bildungssystem leider oft zu kurz kommt. Und deshalb haben wir am ersten Campus den Financial Life Park ins Leben gerufen, wo wir Schulklassen ermöglichen, einen interaktiven Umgang mit Geld zu lernen und den Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition. Und je früher man lernt zu investieren und diese Unterschiede, der Kauf von einem PKW ist keine Investition, das ist, sind Ausgaben, die in Zukunft steigen. Je früher man das lernt, desto finanziell unabhängiger wird man und hat nicht die Gefahr, in eine Schuldenfalle zu kommen, die sich dann auch wieder körperlich negativ auswirken kann.
Tatsächlich auch für Frauen ein großes Thema, ne? Ja. Stichwort Teilzeit. Philanthropie und nachhaltiges Investieren. Das sind ja Geschwister, kann man das so sagen, Michael?
Na, ich glaube, wir haben das jetzt sehr eindrücklich geschildert bekommen, übrigens auch sehr viel dazugelernt jetzt. Ich glaube, es gibt ja seit sicher mittlerweile 3-4 Jahrzehnten ja auch aus der Bevölkerung heraus, aus den Unternehmen heraus, den Trend, sozusagen nicht nur die reine Gewinnmaximierung, sondern auch im Veranlagen eben auf diese Kriterien zu achten. Ich glaube, da ist man ja entsprechend auch auf dem Bankensektor natürlich aufgesprungen, hat das natürlich erkannt, dass das den Menschen auch wichtig ist. Und ich glaube, man beurteilt ja Unternehmen zunehmend auch nach diesen Kriterien und der mündige Kunde schaut ja darauf.
Das ist Punkt A. Ein großer Wandel im Gange.
Ein großer Wandel im Gange. Ich sage, wenn ich mir das erlauben darf, habe leider Gottes in den letzten 3-4 Jahren ein bisschen das Gefühl, dass das wieder abhanden kommt, ist der falsche Ausdruck, aber die Pandemie, der Krieg, die Inflation, alles was damit zusammenhängt, die politische Instabilität in vielen Ländern, führt natürlich dazu, dass diese Kriterien nicht mehr diesen Stellenwert haben oder oft nicht mehr diesen Stellenwert haben, den sie haben sollten. Und da liegt es, glaube ich, an uns allen, da drauf zu bleiben und dran zu bleiben und darauf zu achten, dass es nicht da auch wieder eine Kehrtwende in irgendwelche alten Muster gibt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Kannst du bestätigen?
Wir kriegen immer wieder dieses Feedback, ähnliches Feedback, dass die Nachfrage teilweise an manchen Stellen auch zurückgeht. Wir sind ja nicht nur in Österreich aktiv, sondern auch in CEE, also in Osteuropa. Und da gibt es unterschiedliche Interessenslagen. Teilweise ist ESG, das habe ich jetzt noch nicht erklärt, das steht für Environment, Social und Governance. Und das ist ein Begriff, der für viele mittlerweile wie ein Schimpfwort betrachtet wird, was sehr bedauerlich ist. Weil am Ende des Tages profitieren Unternehmen selbst davon, wenn sie diese Kriterien in ihrem Wirtschaften mit berücksichtigen. Der Unterschied ist nur die Fristigkeit, wie lange ich diesen Unternehmen oder in welchem Zeitraum ich das Unternehmen bewerte. Man kann natürlich kurzfristig profitabler sein, wenn man nicht ordentlich mit seinen Mitarbeiterinnen umgeht, wenn man nicht auf Umweltbeziehungen achtet und überall maximiert. Aber langfristig sind wir die Unternehmen stabiler, besser aufgestellt, wenn sie all dies berücksichtigen. Wenn der Ressourceneinsatz niedriger ist, dann habe ich auch weniger Kosten. Wenn ich eine attraktive Arbeitgeberin bin, kann ich auch leichter Talente halten, habe weniger Fluktuation, weniger Wissensverlust. Also wir sind sehr davon überzeugt, dass diese Zusatzkomponente, egal wie die politische Stimmung ist, sich für das Unternehmen auszahlt.
Mhm. Du nickst.
Zurück noch einmal zu deiner Ausgangsfrage, Philanthropie und Nachhaltigkeit. Ich meine, ein guter Philanthrop wird immer nachhaltig sein. Es wird immer in seiner Intention oder in ihrer Intention sein, hier entsprechend auch den Nachhaltigkeitsgedanken auch mitzuführen. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Glaube ich auch. Ich denke mir nur eben manchmal, immer diese alleinerziehenden Mütter. Ne? Wenn ich am Ende des Monats nicht mehr weiß, wie ich meine zwei Kinder ernähren soll, und das ist jetzt, das klingt dramatisch, aber genauso ist es leider auch in diesem Land, ne? Ist es natürlich auch schwieriger, philanthropisch zu sein, oder? Sehe ich das? Oder ist das mehr eine Haltung? Oder ich werfe es jetzt einfach mal in die Runde.
Also ich glaube, das anfangs erwähnt, der wahre Philanthrop ist auch im, wenn man so will, im angloamerikanischen Raum, denkt man dann ja sofort an Bill und Melinda Gates und so weiter. Da reden wir von Milliarden.
Die ganz Reichen.
Die ganz Reichen. Also ich glaube nicht, dass man von einer alleinerziehenden Mutter das erwarten kann. Das ist im Gegenteil. Eigentlich müsste diese Person davon profitieren, dass auf der anderen Seite jemand was entsprechend zur Verfügung stellt, um dort die Unterstützung hinkommt.
Sehr schön, genau. Jetzt diese Kombination von nachhaltiger Geldanlage und gleichzeitig sozialem Engagement. Wo stehen wir da jetzt in Österreich? Gibt es da Zahlen? Sind wir da gut dabei oder gar nicht?
Also generell, was nachhaltige Investitionen betrifft, sind wir in Österreich gerechnet auf die Gesamtassets, die verwaltet werden in Österreich, sehr weit vorne. Und dass uns vielleicht nicht vermuten würde, begonnen hat das mit institutionellen Investoren, mit Vorsorgekassen. Die waren die ersten, die in diesem Bereich Kapital zur Verfügung gestellt haben, wo man auch sieht, mit dieser langfristigen Perspektive macht es absolut Sinn, nachhaltig zu investieren. Und erst in den letzten Jahren sind zunehmend Privatinvestorinnen auch dazugekommen. Die Geldanlage ist in Österreich leider immer wieder ein wenig verpönt und man spricht nicht so gern drüber, über Voranlage. Dabei ist die Anlage selbst, wenn sie mit einem nachhaltigen Ziel verfolgt wird, eigentlich etwas sehr Sinnvolles, weil ich als Aktionärin, als Miteigentümerin gegenüber dem Vorstand auftreten kann. Und je mehr nachhaltige Eigentümer ein Unternehmen hat, desto nachhaltiger wird dieses Unternehmen auch agieren. Also es ist sehr wesentlich, dass man nachhaltiges Investieren als etwas Positives betrachtet und daran knüpfend auch nicht sich davor scheut, Fondsanlagen oder Einzelinvestments zu tätigen.
Aber nachhaltiges Investieren mit sozialem Impact,
ja.
Von dem hört man viel weniger, ja, als jetzt irgendwie nachhaltiges Investieren in Unternehmen, keine Ahnung, oder Fonds, die sich auf erneuerbare Energien zum Beispiel schützen. Fehlt es da an der Aufklärung, fehlt es da am Mindset? Warum hat man das noch nicht so am Schirm? Ist ja beides gleich wichtig.
Absolut. Für uns geht das eine nicht ohne dem anderen. Also wir haben für all unsere Fonds, die nachhaltig sind, soziale Mindeststandards definiert. Und das sind diese sogenannten Ausschlusskriterien, die sind sehr vergleichsweise leicht zu erheben. Ich kann schauen, ob ein Unternehmen selbst oder in der Zulieferkette Kinderarbeit hat, Menschenrechtsverletzungen hat und kriegt das über Research-Anbieter oder eigenes Research über die Medien, kann ich sowas erheben und sagen, in meinen Fonds hat das nichts verloren und deshalb ist das nicht investierbar. Das ist so die negative Seite. Die wir über alle unsere nachhaltigen Produkte als Mindestschwelle definiert haben. Die positive Seite, das sage ich, investiere nur in Unternehmen, die einen sozialen positiven Impact über ihre Produkte erzielen, ist weiter schwieriger. Dass man dann in wenigen Sektoren drinnen, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, auch teilweise geht das Thema Arbeit, Gesellschaft damit rein. Aber das ist weniger greifbar, weniger quantifizierbar. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund im Vergleich zu erneuerbaren Energien, warum das schwieriger der Einzelperson zu verkaufen ist. Und das auch sehr unterschiedliche Meinungen, sehr subjektiv. Ist das jetzt ein nachhaltiges, sozial positives Unternehmen oder nicht?
Aber prinzipiell hast du gesagt, sind die ÖsterreicherInnen da relativ weit vorne dabei.
Wir sind,
kann man das so sagen.
Absolut,
das heißt, wir haben eine gute Kultur der Philanthropie. Lässt sich das darauf schließen? Ui!
Also wir sind, ich habe das am
Anfang,
ich habe eingangs erwähnt, Österreich ist ein Land, wo zum Beispiel die Freiwilligenarbeit ja durchaus ein bisschen auch was damit zu tun hat, wo die Kleinspenderinnen und Kleinspender sehr, sehr aktiv sind und wirklich auch im europäischen und durchaus auch im weltweiten Spitzenfeld, vor allem was die Freiwilligkeit anbelangt. Also da sind wir wirklich Vorreiter. Gesellschaft würde nie so funktionieren bei uns, wenn es diese Freiwilligen nicht gäbe. Was die reine Philanthropie anbelangt, hast du richtig gesagt, finde ich schon, dass es Luft nach oben gibt. Das hat aber jetzt nicht nur mit den Menschen zu tun, das hat auch mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auch mit der historischen Entwicklung schlicht und einfach zu tun. Das hat bei uns nicht diese Tradition, wie es im angloamerikanischen Raum schon immer hatte. Dann hat es bei uns im Gegensatz zu vielleicht Deutschland, Schweiz auch die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen nicht so gegeben, dass sich das richtig etabliert und entwickelt hätte. Das ist übrigens jetzt anders. Wir haben mit 1.1.24 ein Gemeinnützigkeitspaket, nicht wir, sondern die Regierung verabschiedet, die tatsächlich, was viele gar nicht wissen, aber da einiges an Erleichterungen gebracht hat. Das würde jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen, aber alle Interessierten mögen sich das bitte anschauen oder sich bei uns melden. Wir können das bitte gern einmal aufklären, welche Möglichkeiten, auch steuerlichen Möglichkeiten da bestehen. Also da hoffen wir natürlich alle, dass es da zu einer Entwicklung kommt, die das ein bisschen forciert. Das ist das eine. Das zweite, muss man leider Gottes sagen, ich gehe jetzt an den Anfang zurück. Ein Philanthrop in der Antike hat hohes gesellschaftliches Ansehen genossen und hat es auch nach außen getragen und hat gesagt, das tue ich. Das ist bei uns gar nicht so selbstverständlich. Sehr viele Menschen, die viel haben, halten sich eher im Hintergrund. Sie halten sich sogar mit ihren guten Taten im Hintergrund, um das gar nicht so offiziell und öffentlich zu machen, weil bei uns, und das muss man leider sagen, sofort eine Neiddebatte ausbricht. Und deswegen halten sich sehr viele Menschen in Österreich damit zurück.
Das ist komplett falsche Denke.
Aber das
stimmt, aber genau, was du sagst.
Es ist so, und das muss man dann auch verstehen, dass diese Personen dann sagen, bevor ich mich dann irgendwie anschnauzen lasse, mache ich das lieber im Hintergrund. Und es gibt genügend Menschen in Österreich, die viel Gutes tun, aber nichts darüber sagen, weil sie gar nicht ins Rampenlicht wollen.
Aber würden die sogar noch mehr unterstützen, wenn das auch von der Öffentlichkeit mehr wertgeschätzt werden würde?
Eine gute Hypothese, ich meine ja.
Okay.
Ich meine ja, weil wenn sie per se schon was tun, und dann noch sozusagen den gesellschaftlichen Rückhalt und eine positive Rückmeldung bekommen.
Man braucht ja keine Urkunde und eine Medaille, aber ein vielen Dank.
So, zum Beispiel, ne? Und das sind so Faktoren, warum ich durchaus sage, wir haben hier tatsächlich Luft nach oben und wir hoffen alle sehr, dass sich das in diese Richtung entwickelt, weil es gibt genügend Menschen in Österreich, die hier noch was beitragen könnten.
Aber da schließt sich jetzt eigentlich auch schon sofort wieder der Kreis zur Bildung, weil das muss ja auch implementiert werden. Ne? Man muss ja diese Kultur der Philanthropie man muss auch die Kultur des Scheiterns in meinen Augen natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, aber diese wichtigen Kulturen gehören ja auch irgendwo gelernt, ne? Und da ist die Schule wahrscheinlich auch ein bisschen hinten nach.
Absolut.
Oder?
Also es gibt, wir haben es ja schon angesprochen, diese Financial Literacy, wo ihr hier wirklich intensiv darum kümmert, ist ja nur ein Aspekt. Es ist vieles, was natürlich im Bildungssystem verankert gehört und sozusagen an die Zeit angepasst verankert gehört und viele Dinge, die also derzeit noch keinen Platz darin finden, hätten sehr wohl dort Platz.
Michael, abschließend, was wünschst du dir, wenn es die gute Fee herbeiflattert, für die Aus Liebe zum Menschen Stiftung? Was wäre so dein großer Traum?
Mein großer Traum wäre, dass ich 5, 6 wirklich vermögende Menschen in Österreich mit uns zusammentun, um etwas groß zu machen. Das, von dem ich heute gesprochen habe, das lässt sich alles so leicht skalieren. Du brauchst nur die entsprechenden Mittel dazu. Mit ein paar wirklich vermögenden Menschen, und zwar in Absprache mit ihnen, sozusagen dieses Ding gemeinsam zu entwickeln und letztendlich dafür sorgen, in Österreich dafür sorgen, dass ich bin kein Utopist, wir werden das nicht sozusagen verhindern können, dass es Schulabbrecher und Sonstiges gibt, aber ich möchte selbstverständlich, das wäre mein großer Wunsch, weil das ist ja auch das Allerwichtigste, glaube ich, für die Zukunft dieser Gesellschaft, dass die Kinder und Jugendlichen in der Lage sind, mit 14, 15 dann entsprechend ihren Weg zu gehen. Und diese Jahre zwischen 6 und 14 sind dermaßen sind schon vorher, auch im Kindergarten übrigens, so entscheidend für die Entwicklung der Menschen und für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Und da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und wir könnten sehr viel dazu beitragen.
Danke, Michael. Danke. Great Vision, Walter.
Ja,
oder darf man das einem Bankmenschen nicht fragen?
Oh. Durchaus.
Dich
durchaus.
Schon.
Ja, mich darfst du das fragen.
Ja.
Also die Lernhäuser, was die verwirklichen und schaffen, das ist unglaublich beeindruckend. Und es war für mich verblüffend, wie ich erst mal von den Lernhäusern erfahren habe, dass es die eigentlich braucht. Dass so ein extrem wichtiges Thema wie Bildung nicht den politischen Stellenwert hat, den es haben sollte, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Und meine Vision, langfristige Vision wäre, dass es eines Tages die Lernhäuser nicht mehr bräuchte, weil diese Lücke politisch, staatlich geschlossen wird und wir dann neue Projekte, unsere Energie auf neue Projekte stürzen könnten. Das wäre
schöne Great Vision.
Das wäre mein großer Wunsch, ja.
Ohne Träumen ist auch alles nichts, ne? So ist es. Ich bedanke mich sehr herzlich für das tolle, spannende Gespräch. Danke euch beiden.
Gerne, danke.
Ja, damit natürlich auch herzlichen Dank an Sie, liebe ZuhörerInnen, für die Aufmerksamkeit. Das war es wieder vom Podcast vom Roten Kreuz. Empfehlen Sie uns natürlich bitte unbedingt weiter. Ganz, ganz wichtig. Und hören Sie bitte das nächste Mal wieder rein. Wir würden uns freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Schöne. Ihre Isabella Richter.